HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Axel Jahn, Loki Schmidt, Erklärer. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Axel Jahn, herzlich willkommen. Sie geben heute sozusagen den Loki Schmidt Erklärer. Am 3. März würde sie 100 Jahre alt. Ein willkommener Anlass, Frau Deutschland, wie sie sich selbst als Gattin des Bundeskanzlers bezeichnete, vorzustellen. Axel Jahn, Sie sind Geschäftsführer der Loki Schmidt Stiftung Naturschutz Hamburg. Sie haben Loki Schmidt, die 2010 gestorben ist, hautnah erlebt. Welche drei hervorstechenden Eigenschaften schreiben Sie ihr zu?
Also zunächst einmal eine ganz unmittelbar von ihr ausgehende Menschlichkeit und Warmherzigkeit. Sie war einfach jemand, der immer einen Blick für die Menschen hatte und für ihre Bedürfnisse. Das finde ich, war etwas ganz Besonderes. Das zweite war, dass sie einen sehr klaren und wachen Verstand hatte und ein tiefes Verständnis vieler Vorgänge. Ich kann das besonders gut für die biologischen Vorgänge beurteilen und den Naturschutz, aber man merkte, dass sie sich auch in vielen anderen Bereichen exzellent auskannte. Und das Dritte, dass sie eine Art hatte, eigentlich für ihre Interessen einzutreten oder für die Dinge, die sie für richtig hielt, die sehr gewinnend war, die Leute nicht brüskierte oder kränkte, sondern die zielstrebig, klar, menschlich und so war, dass sie auch Leute für Themen begeistern konnte, von denen man sich das gar nicht vorher hätte vorstellen können.
Nennen Sie mal ein Beispiel dafür.
Ich fange mal mit einer ganz alten Geschichte dieser Naturschutzstiftung an, die sie mal 1979 gegründet hat. Und diese Stiftung hat unter anderem Grundstücke gekauft, um die Vorkommen letzter seltener Pflanzen und Tiere, vor allem aber von Pflanzen, zu erhalten. Und eine dieser allerersten Flächen war eines der letzten Vorkommen der wilden Narzisse. Und diese wilde Narzisse wuchs in einem kleinen Bachtal, das mehr und mehr von Förstern, übrigens von deutschen und belgischen Förstern, weil das der Grenzbach war, mit Fichten aufgeforstet wurde. Und Loki Schmidt hat diese Förster dazu gebracht, um die seltenen Pflanzen zu retten, die von ihnen selbst gepflanzten Fichten wieder auszureißen. Ich glaube, dafür bedarf es schon eines besonderen Engagements oder einer besonderen Überzeugungskraft, um das hinzubekommen. Und so hat sie in vielen Bereichen Dinge erreicht, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat.
Sie beschreiben Loki Schmidt als warmherzig und gewinnend, überhaupt nicht brüsk. Ist sie im Gegensatz zu ihrem Mann Helmut Schmidt?
Über Helmut Schmidt kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe ihn natürlich auch kennengelernt und so habe ein Bild von ihm. Aber er hatte ja schon manchmal etwas herberen Ton und soll wohl auch immer wieder Leute vor den Kopf gestoßen haben. Mit mir hat er das Gott sei Dank nie gemacht. Aber ich glaube schon, dass sie dafür sorgte, die Dinge dann wieder einzufangen und die Menschen bei der Stange zu halten und ihnen auch mal ein bisschen seelischen Zuspruch zu geben, den die sicherlich auch mal brauchten, die Menschen im unmittelbaren Umfeld. Helmut Schmidt, denn das waren ja bewegte Jahre seiner Kanzlerschaft, in der es in diesem Lande nicht immer nur gemütlich zuging.
Wie haben Sie Loki Schmidt kennengelernt, Herr Jahn?
Ich habe sie kennengelernt, nachdem ich die Loki Schmidt Stiftung, die damals noch anders hieß, eingestellt hat. Das war im Jahr 1996. Und da durfte ich mich dann auch dem Vorstand vorstellen. Sie war ja bis zu ihrem Tode sehr aktiv und inhaltlich engagiert im Vorstand dieser Stiftung. Und das Interessante war, dass sie sich uns so angeguckt hat, also mich angeguckt hat, so ein bisschen auch mal beschaut hat, was das denn so für ein Mensch ist. Aber sie hat sich eben eigentlich nicht nur dafür interessiert, ob man was von Naturschutz und Biologie versteht und von Umweltbildung und der Arbeit mit Kindern, sondern sie interessierte sich auch dafür, ob man denn zum Beispiel mit dem nicht besonders hohen Gehalt, das wir damals bekamen, denn tatsächlich auch leben könne in Hamburg, ob man existenziell abgesichert sei und wie man damit denn zurechtkommen wolle in dem neuen Job, den ich da gerade angetreten habe.
Hat sie ausgesucht als Geschäftsführer oder hat das ein Gremium gemacht?
Das hat sie nicht selbst gemacht, das hat der damalige Geschäftsführer und ein Behördenvertreter gemacht und ich wurde ihr dann sozusagen, nachdem diese Entscheidung vollzogen war, vorgestellt.
Was sie beide vereint, also Loki Schmidt und Axel Jahn, sie beide wollten Biologie studieren. Sie haben es im Gegensatz zu ihr auch realisiert, denn zu Lokis Zeit kostete das Biologiestudium Geld, das Lehramtsstudium nicht. Sie haben aber Biologie auch auf Lehramt studiert, oder?
Ja, bei mir lag das ein bisschen anders. Ich hätte möglicherweise auch Diplom-Biologie studieren können. Was mich damals interessiert hat, war eigentlich, ich hatte damals die Vorstellung, ich wollte kein Fachidiot werden. Ich wollte sozusagen auch andere gesellschaftliche Themen und Bereiche kennenlernen. Und das Lehramtsstudium bot mir eben die Möglichkeit dazu, als zweites Fach noch Deutsch hinzuzunehmen und dann auch noch in Bereichen wie Politik, Soziologie, Geschichte, Pädagogik etc. auch Scheine zu machen, sodass ich so ein bisschen mich breiter aufstellen konnte. Das war damals meine Motivlage. Ich konnte mir durchaus auch vorstellen, in den Lehrberuf zu gehen, aber es war auch einfach ein breiteres Spektrum, was mich damals reizte. Mhm.
Herr Jahn, Sie sind also ein Biopädagoge.
Ja, so kann man sagen, hat man das Abendblatt geschrieben.
Ja. Zu der Zeit, als Sie zur Loki-Schmidt-Stiftung kamen, 1996, war für Sie die Vogelwelt von Interesse. Pflanzen haben Sie als Vogelfutter betrachtet. Herr Jahn, stimmt das?
Das stimmt. Sie haben sich ja gut informiert. Ja, das stimmt. Ich kam eigentlich eher vom Tierschutz her. Ich war im Prinzip auch schon als Jugendlicher, wenn ich als Kind mit den Naturthemen in Berührung gekommen und war in einem Jugendverein, dem Deutschen Jugendbund für Naturbeobachtung, wo wir als Kinder unterwegs waren, auch und als Jugendliche und Vögel beobachtet haben, Libellen bestimmt haben, Frösche gezählt haben, mit dem Fahrrad zeltend in der Landschaft und habe da so meine ersten Naturerlebnisse gehabt. Und ich habe dann damals wirklich das mit großer Freude betrieben. Und das war auch natürlich ausschlaggebend dafür, dass Biologie unbedingt mein Studienfach werden sollte und wie sich später dann auch zeigen sollte, dieses Thema Natur, Naturschutz und Biologie auch bei mir eigentlich zum Lebensthema werden sollte, so ähnlich wie das wohl auch für Loki Schmidt gewesen ist.
Loki Schmidt war sicherlich eine der bekanntesten Naturschützerinnen Deutschlands und eine international renommierte Botanikerin. Und sie war, was wir alle wissen, eine entschiedene Raucherin. Im zarten Alter von 10 oder 11 hat sie damit angefangen und nie wieder aufgehört. Wurde sie eigentlich ungeduldig, wenn sie längere Sitzungen hinter sich bringen musste und nicht rauchen konnte, Herr Jahn?
Das habe ich so nie erlebt. Also ich habe das immer erlebt, dass sie das tapfer durchgehalten hat und dass sie dann aber doch sehr froh war, wenn es dann die Möglichkeit gab, im Anschluss eine Zigarette zu rauchen. Ich habe es auch immer wieder erlebt, dass es Veranstaltungen gab, wo sonst niemand rauchte, außer Loki Schmidt. Ich habe in meinem Büro immer noch einen Aschenbecher stehen, den sie damals benutzt hat, den ich auch so ein bisschen hochhalte, weil ich denke, das gehörte auch zu ihr und es nahm ihr auch niemand übel. Man gestattete ihr das und stellte ihr einen Aschenbecher hin, auch an Orten, wo das sonst niemand anderes getan hat. Aber dennoch gab es natürlich auch Orte, wo sie nicht geraucht hat. Das gab es natürlich auch.
Loki Schmidt war eine sehr pragmatische Frau mit klaren Ansagen. In einem Zeitungsinterview ging es um den Tod. Da sagte sie Folgendes: Was bei mir zum Beispiel bleibt, ist meine Stiftung mit den von mir formulierten Aufgaben, die auch weiterhin gelten. Welchen Rahmen hat Loki Schmidt denn gesteckt, Axel Jahn?
Sie hat eigentlich immer einen sehr praxisorientierten und letztlich auch eher pragmatischen Naturschutz betrieben. Es ging ihr eigentlich immer darum, mit ihrem Handeln unmittelbar etwas zu bewirken. Und sie hat sich nicht so sehr in die großen politischen Konflikte ihrer Zeit, Sie erinnern sich, damals gab es das Waldsterben, den Streit um die Atomkraft und so weiter, da hat sie sich eher zurückgehalten. Sie hat im Prinzip konkrete Lösungen angestrebt, die beispielhaft sein sollten. Und da hat sie uns einen Rahmen vorgegeben, der letzten Endes auch immer noch unser Handeln sehr stark bestimmt. Das war eben zum einen, dass wir Grundstücke gekauft haben und immer noch kaufen als Lebensräume für bedrohte Arten, insbesondere für Pflanzen. Damals gab es ja kaum Naturschutzgebiete in Deutschland und die Landschaft wurde immer intensiver genutzt und sie hat im Prinzip gesehen, dass da ganz viel verschwindet. Sie sah auch, dass die Rechtsprechung und auch die Unterschutzstellung von Landschaften gar nicht Schritt hielt mit der Naturzerstörung, die sie sah und hat dann gesagt, ein ganz konkreter Weg, etwas für die Natur zu tun, ist einfach Grundstücke zu erwerben, auf denen diese Organismen auch in Zukunft noch leben können. Das zum Beispiel machen wir immer noch intensiv. Wir kaufen jedes Jahr Grundstücke mit bedrohten Arten. Das können wir auch nur, weil es viele Spender und Unterstützer gibt, die uns diese Grundstückskäufe durch ihre Beiträge ermöglichen.
Ich wollte gerade fragen, ist die Stiftung denn finanziell so gut ausgestattet, dass sie sich Jahrzehnte wird halten können?
Das ist leider nicht der Fall. Zum einen ist es ja so, dass man zurzeit kaum noch Zinsen für sein Stiftungsvermögen bekommt. Es ist eben auch bei uns nicht so, wie vielleicht bei anderen Stiftungen, die so die Namen bekannter Persönlichkeiten tragen. Ich sage jetzt mal bei Michael Otto oder bei der Bertelsmann Stiftung, da ahnt man, dass da Geld dahinter ist. Bei uns ist es eben so, wir haben einen großen Namen, aber leider kein großes Vermögen geerbt. Denn Loki Schmidt hat ja selbst nicht so viel eigenes Vermögen gehabt als Volksschullehrerin. Und es gibt noch eine weitere Stiftung, die den persönlichen Nachlass von Helmut und Loki Schmidt verwaltet, die Helmut und Loki Schmidt Stiftung, die aber dieses Naturschutzerbe nicht übernommen hat. Das machen wir als Naturschutzstiftung. Und da ist eigentlich uns kein großes Geld von ihr zugeflossen. Es war aber zu ihren Lebzeiten noch so, dass sie natürlich bestimmte bedeutende Persönlichkeiten kannte, wie Berthold Beitz, Werner Otto oder andere, denen sie immer mal für ein Grundstück, ein bestimmtes Naturschutzprojekt etwas Geld abluchsen konnte. Das hat sie auch gemacht. Sie hat immer gesagt, für den Naturschutz nutze ich meinen Namen und den Namen meines Mannes schamlos aus. Sie war eigentlich völlig uneitel, aber sie hat gesehen, wenn das in diesem Anliegen, in ihrem Lebensthema dient, dem Naturschutz, dann ist sie gern bereit, sich dafür herzugeben. So ähnlich hat sie das auch eher betrachtet. Sie stand eigentlich nicht besonders gern in der Öffentlichkeit.
Wir müssen nochmal klarstellen, Werner Otto, Otto-Versand, Michael Otto ist sein Sohn.
Genau.
Das müssen wir für Nicht-Hamburger erklären. Das heißt aber, es wird schwierig, weil Dinge entwickeln sich weiter. Auch Stiftungen müssen ja darauf reagieren. Das können sie dann praktisch gar nicht.
Zum einen, der Rahmen, den sie uns inhaltlich gestellt hat, ist schon weit genug gefasst, dass wir auch Themen aufgreifen können, die jetzt aktuell sind. Ich sag mal, jetzt diskutiert man ja viel über das Insektensterben oder den Klimawandel, der heute eine ganz andere Dimension hat. Es ist nicht so, dass der Rahmen, den sie uns inhaltlich vorgegeben hat, so eng ist, dass wir da keine Möglichkeiten hätten zu reagieren. Und finanziell ist es so, das darf ich auch sagen, ich bin ja seit 8 Jahren jetzt der Geschäftsführer der Stiftung. Und vor 8 Jahren, das war das Todesjahr Loki Schmidts. Und das war für mich kein einfacher Anfang als Geschäftsführer. Und es war für die Stiftung auch eine krisenhafte Situation, weil im Grunde genommen dieser Name, der uns immer Öffentlichkeit eingebracht hatte, der uns auch immer Spenden eingebracht hatte, so ja als Person nicht mehr präsentierbar war, logischerweise. Und wir haben überlegt, was machen wir, wie gehen wir mit diesem Thema um? Und haben eigentlich beschlossen, dass wir dennoch den Namen Loki Schmidt ganz vorne führen wollen als Stiftungsnamen. Die Stiftung hatte ja vorher einen anderen Namen. Und dass wir uns ganz bewusst auf sie beziehen wollen als damals und wahrscheinlich auch heute noch berühmteste Naturschützerin Deutschlands und gleichzeitig als bekannte Persönlichkeit, die für bestimmte Werte und eine Haltung steht, die wir sympathisch finden. Und haben dann im Prinzip angefangen, uns sehr intensiv mit dem Thema Spendenbeschaffung, Fundraising, Finanzierungsinstrumente zu befassen. Und es ist so, dass wir eigentlich inzwischen eben unser Tagesgeschäft weitestgehend aus Spenden und Fördermitteln von anderen Stiftungen oder aber Ministerien, Bundesinstitutionen und Landesinstitutionen bestreiten können und diese krisenhafte Situation eigentlich ganz ordentlich bewältigen konnten.
Axel Jahn, wir sprechen gleich weiter über Loki Schmidt und ihren Werdegang. Erst widmen wir uns aber ihrem Musikgeschmack. Loki Schmidt bekam schon als 5-jährige Geigenunterricht. Später lernte sie Bratsche zu spielen. Sie liebte Bach. Ihre Tochter Susanne Schmidt hat die Musik für diese Sendung nach den Vorlieben ihrer Mutter ausgesucht. Als erstes spielen wir die Orchestersuite Nummer 2 H-Moll, Polonaise, präsentiert vom Café Zimmermann.
Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Axel Jahn, dem Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung in Hamburg, der uns die Stiftungsgründerin nahebringen wird. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Axel Jahn, wir haben das schon gesagt, Loki Schmidt konnte nicht Biologie studieren, weil das Geld dafür nicht gereicht hätte. Sie kam aus einer bildungsaffinen Arbeiterfamilie. Ein Pädagogikstudium war umsonst, also kostete kein Geld, also wurde sie Lehrerin. Mit 21 Jahren war Hannelore Glaser, wie sie vor der Eheschließung hieß, fertig und stand vor der Klasse. Sie hat gerne unterrichtet, oder?
Ja, sie war, glaube ich, eine leidenschaftliche Lehrerin. Sie hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, der sozusagen völlig aus ihrer Zeit herausfiel. Denn sie war selbst Schülerin der Lichtwag-Schule, einer reformpädagogischen Schule der 20er Jahre, der Weimarer Republik, ein typisches Produkt der Weimarer Republik, kann man sagen, wo Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet wurden, Koedukation, heute weitgehend selbstverständlich, damals außergewöhnlich, und wo sehr viel auch mit den Kindern im kreativen Bereich, im musischen Bereich gearbeitet wurde, wo sehr viel auch im Dialog mit den Schülern stattfand und die Kinder den Unterricht auch mitgestalten konnten. Das hat sie selbst als Schülerin geprägt, das hat ihr auch die Neigung zur Musik, wir durften ja gerade dieses wunderbare Stück hören, und zu den Künsten ermöglicht und das gefördert. Und es hat im Prinzip dazu geführt, dass sie als Lehrerin auch eine Lehrerin war, die nicht so sehr auf den trockenen Unterricht und Vortrag abzielte, sondern die, wann immer es ging, mit den Kindern in die Natur hinausging, Unterricht durch Anschauen, durch Begreifen. Begreifen kommt von Anfassen, sowas hat sie dann auch mal gern gesagt, und ist mit den Kindern unterwegs gewesen, draußen gewesen, hat ihnen die Dinge gezeigt, hat alle möglichen kleinen Experimente von ihnen gemacht. Das fängt mit so einfachen Übungen an, dass sie zum Beispiel mit den Kindern draußen war und sie Pflanzen angeguckt haben, natürlich, das hatte sie ja als Kind ja schon angefangen, diese Begeisterung für Pflanzen. Das zweite Wort, was sie sprach, war ja wohl ein Pflanzenname, der Frauenmantel, den sie, weil sie noch nicht so gut sprechen konnte, Frau Mantel nannte.
Also erst war Mama und dann Frau Mantel, oder genau. Erst Papa und dann Frau Mantel.
Ich glaube sogar erst Frau Mantel, wenn ich das richtig gelesen habe, ich war ja nicht dabei. Das war sozusagen ein Thema. Und um mal ein Beispiel zu geben, sie haben sich dann natürlich mit den Schülern draußen Pflanzen angeguckt, aber nicht nur das, sondern die Kinder durften sich alle eine Pflanze da draußen ausgraben, mit ins Klassenzimmer nehmen und dort gießen, behüten und beobachten, wie die Pflanze sich entwickelt. Und dabei lernten sie eben auch etwas, dass einige Pflanzen mehr Licht brauchen, andere mehr Schatten, einige Feuchtigkeit, andere trocken, einige Sand, andere Humus und so weiter, und haben eigentlich ganz viel verstanden über Natur, einfach nur indem sie sich mit dieser einen Pflanze, die dann zu ihrer Pflanze wurde, beschäftigten. Das war so Loki Schmidts Verständnis von Vermittlung und Erklärung. Sie hat mit den Kindern total viel gesungen, sie haben mitgemacht. Wenn sie gesungen haben, dann war es immer so, dass sie sich selbst auch Lieder wünschen durften, die Kinder. Und die Kinder haben dann abgestimmt, wer welches Lied am meisten mochte. Aber es gehörte auch dazu, dass diejenigen, die überstimmt wurden, selbstverständlich das Lied mitsangen, was die Mehrheit sich gewünscht hatte. So hat sie im Prinzip Demokratie gelehrt, und das in der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und sie hat einfach da einen ganz eigenen Stil entwickelt und auch schon vermittelt bekommen, übernommen und aufrechterhalten, auch durch diese Zeit. Natürlich hatte sie in diesen autoritären Lehrerschaften, Kollegien, in denen sie dann war, auch ihre Schwierigkeiten, und sie litt auch darunter, dass da niemand ein offenes Ohr für ihre Anschauungen und Ideen hatte. Das war auch nach 1945 natürlich auch nicht gleich anders. Das waren ja zum Teil überwiegend dieselben Lehrer, die vorher an den Schulen waren. Aber das war so ihre Überzeugung, und damit hat sie viele Menschen begeistert. Ich habe eine ganze Menge ehemalige Schüler von Loki Schmidt kennengelernt. Und es gibt nicht wenige, denen sie da ganz wesentlich hat helfen können auf ihrem Weg ins Leben und auch mit bestimmten Schwierigkeiten, die sie im Leben hatten, fertig zu werden. Sie hatte wirklich, glaube ich, auch immer ein sehr offenes Ohr für die Sorgen ihrer Schüler.
Auf diese Reformschule wechselte Loki Schmidt im Alter von 10 Jahren. Also es war auch dann das Alter 10, 11 Jahre, in dem sie anfing zu rauchen. Und sie lernt Helmut Schmidt, den späteren Verteidigungsminister und Bundeskanzler, kennen und lieben. Ja. Wir konnten so gut miteinander zanken, sagte sie zu ihrem Verhältnis. Das meinte sie aber eher im Sinne von diskutieren, Axel Jahn, oder?
Ja, ganz genau so war das. Die beiden hatten von Anfang an eine gewisse Zuneigung zueinander, die aber vor allem auch wirklich daran lag, dass Lucky Schmidt damals, glaube ich, ihre Mitschüler um ungefähr einen Kopf überragte und offensichtlich in der Klasse auch eine eindrucksvolle Schülerpersönlichkeit schon damals war.
Spitzname Schmähling.
Genau, weil sie auch relativ kampfstark war und da im Faustkampf oder wie auch immer so manchen Jungen besiegt hat. Aber sie hat sich immer eigentlich da nur für die Schwachen eingesetzt. Es ging darum, wenn Schwache von Größeren schikaniert oder bedrängt wurden, dass sie die dann verteidigt hat. Das muss toll gewesen sein. Sie war da wohl schon immer auch ein besonderes Kind. Und es gab wohl auch eine große Bewunderung von Helmut Schmidt für Loki, der damals noch ziemlich klein war, aber auch schon sehr wortgewaltig, sehr schlagfertig und die Diskussionen, die in der Schule stattfanden, im Klassenraum, auch schon ganz schön mitgestalten konnte. Und die beiden hatten sich offensichtlich eine ganze Menge zu sagen.
Gesucht und gefunden. Sie ist einen Kopf größer als Schmidt, trägt einen Bubikopf und hat sehr schmal geschnittene Augen. Ich zitiere sie jetzt mal selber, Loki Schmidt. Ich sehe aus wie die Großmutter von Chinggis Khan.
Ja, sie hat.
Da hatte schon Humor, ne?
Da gibt es auch noch eine andere ganz bemerkenswerte und fast schon wieder etwas oder sehr nachdenklich stimmende Anekdote. Als dann die Schule nach der Machtergreifung von den Nazis übernommen wurde und gleichgeschaltet wurde, wurden ja auch so Fächer wie Rassenkunde eingeführt. Und da mussten die Lehrer tatsächlich Rassenkunde machen und es gab in der Lehrerschaft, die damals ja immer noch sehr fortschrittlich und reformorientiert war, wurde das natürlich nicht ohne innere Distanz oder inneren Widerwillen unterrichtet. Und dann mussten sie im Prinzip Rassenkunde machen und dann mussten alle Kinder vermessen werden, um zu prüfen, ob sie einen arischen Schädel hatten. Und diese Messung ist wohl zum größten Gelächter aller damit ausgegangen, dass Loki mit ihrem asiatischen Aussehen den arischen Schädel von allen hatte, was sozusagen alle total amüsiert hat und eigentlich auch diese ganze Haltung, die damals ja en vogue war, eigentlich auch der Lächerlichkeit preisgegeben hat.
Lokis Vater war Elektriker auf einer Werft. Sie lebte mit den Eltern und zwei Geschwistern auf 28 Quadratmetern und war immer stolz auf ihr Zuhause. Hat sie über ihre Herkunft gesprochen, Axel Jahn?
Ja, das hat sie vielfach. Und sie hat im Prinzip davon berichtet, eben, dass die Eltern extrem engagierte Eltern waren. Die waren ja sehr politisch, das waren überzeugte Sozialisten. Die waren ja auch Mitglied der USPD und so weiter und Kriegsgegner, Pazifisten und hatten einen extrem liebevollen Umgang mit ihren Kindern. Das muss großartig für sie gewesen sein. Und das war auch etwas, was Helmut Schmidt extrem beeindruckt hat, der ja in einem eher strengen, preußischen und emotional gefühlskalten Haushalt aufgewachsen ist. Und bei Loki herrschte immer eine große Herzenswärme und es herrschte aber eben auch eine erschütternde Armut. Das muss ihn auch, darüber berichtet übrigens Helmut Schmidt in seinen Büchern, extrem erschüttert haben, als er Loki zum ersten Mal besucht hat. Das war nämlich so, irgendwie war Loki Schmidt bei seinem Geburtstag eingeladen und hatte eine Baskenmütze liegen lassen. Und die hat er ihr am nächsten Tag nach Hause gebracht. Und er kam ja aus so einem Beamtenhaushalt, sein Vater war Schulleiter und ging dann in dieses Arbeiterviertel und sah dann dieses Elend da und sah diese Wohnung. Das hat ihn wohl tief berührt.
Loki Schmidt war eine sehr emanzipierte Frau. Nach dem Studium, sie war, ich habe es vorhin gesagt, mit 21 fertig, arbeitete sie als Lehrerin. Helmut muss in den Krieg. 1942 haben die beiden geheiratet. Sie, das Heidenkind, tritt für ihn in die Kirche ein. Was hatte sie denn dann eigentlich für eine Beziehung zur Kirche?
Ich glaube, sie war nicht im engeren Sinne gläubig. Wenn man sie dazu befragte, dann hatte sie eher so Sachen berichtet, dass sie eben als sehr naturbezogene Person sich vorgestellt hat, dass sie praktisch wieder zerfällt zu Molekülen, zu Staub und diese Moleküle wieder in den Naturkreislauf eingehen, als Blumen, als Käfer, als Regenwürmer oder was auch immer weiterleben. Das war ihre Vorstellung von ewigem Leben. Das war sozusagen nicht, dass man zu Gott in den Himmel kommt. Aber ich glaube, sie hat die Kirche für wichtig gehalten, weil sie einfach eine gewisse moralische Instanz darstellt, weil sie durch die 10 Gebote und das, was den Menschen so Orientierung im Leben gibt, einfach für die Gesellschaft wichtig war. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und natürlich auch, weil sie zum Beispiel der Kirche die wunderbare Musik von Johann Sebastian Bach verdankt.
Helmut Schmidt studierte erst mal nach dem Krieg. Der war ja im Krieg, kam zurück, hat angefangen zu studieren. Loki verdient das Geld. 1945 kommt Helmut Walter zur Welt, Moritzelchen genannt. Er stirbt nach nur 7 Monaten an einer Meningitis. Das hat den Eltern sehr zugesetzt. Sprach sie eigentlich offen über solche emotionalen Themen, Axel Jahn?
Das halte ich für möglich, aber ich muss sagen, mit mir hat sie darüber nie gesprochen, aber das war, glaube ich, auch für Helmut Schmidt, der darüber ja auch sehr spät noch immer wieder sich mal geäußert hat, auch eine sehr traumatische Sache. Aber so nah stand ich ihr persönlich nicht, dass sie mit mir darüber gesprochen hätte.
1947 wird Susanne geboren, die heute in London lebt und netterweise die Musik stellvertretend für ihre Mutter ausgesucht hat. Loki Schmidt hat insgesamt 6 Fehlgeburten und muss irgendwann ihren Traum aufgeben, Mutter vieler Kinder zu werden. Sie hat darunter, glaube ich, ziemlich gelitten.
Wahrscheinlich war das so. Auch Helmut Schmidt hatte ja diesen Wunsch, eine große Familie zu haben. Das war für die beiden, glaube ich, nicht einfach. Aber es war jetzt nicht so, dass sie das vor sich hergetragen haben, so würde ich das mal ausdrücken. Nee. Das waren ja überhaupt Menschen, die eigentlich im Grunde genommen einerseits zwar sehr gut in der Lage waren, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und präsentieren, aber andererseits sich auch geschützt haben, indem sie bestimmte Dinge für sich behalten haben und miteinander ausgemacht haben. Das ging ja nicht alles in die Öffentlichkeit, was auch so los war, sondern es wurde im Prinzip schon auch letzten Endes, ich glaube auch aus einer gewissen Empfindsamkeit, die den beiden auch eigen war, die man vielleicht erstmal nicht so sieht, wenn man auf den ersten Blick hinschaut, wurde da auch nicht alles nach außen gekehrt, was die Menschen umtrieb.
Die Schmidts, die führen zuerst eine Wochenendehe. Als Helmut Schmidt Verteidigungsminister wird, geht sie mit nach Bonn. Sie möchte sich beurlauben lassen, doch die Schulbehörde macht da nicht mit. Loki Schmidt verliert ihre Stelle. So war das damals. Bumm. Sie trägt nun Perlenkette, Pillboxhüte, lädt Offiziersgattinnen zu Kaffeekränzchen ein und steuert eigenhändig ihren roten BMW durch Bonn. War ein Society-Leben das Richtige für Loki Schmidt, Axel Jahn?
Ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, dieses nicht mehr in der Schule tätig sein, das hat ihr gefehlt, das hat sie gern gemacht. Die war eine leidenschaftliche Lehrerin. Und diese Bonner Welt war, glaube ich, auch nicht ohne Fallstricke und Probleme, wenn man da so hinkam und von allen kritisch beäugt wurde. Und ich glaube, das war für sie auch wichtig, neben diesen repräsentativen Aufgaben als Frau Deutschland, die sie dann ja zu der Zeit war, als sie Bundeskanzlersgattin war, eben auch eigene Themen zu setzen. Und sie hat im Prinzip da ermutigt durch andere diese Chance ergriffen und hat eben letztlich sich in den Naturschutz gestürzt, auf den Naturschutz gestürzt. Das war ja immer ihr Thema und sie stieß immer mal wieder auf Gleichgesinnte. Es gab dann irgendwann einen letzten Anstoß von einem Unternehmer, der gesagt hat, Loki, red nicht nur von deinem Blümchen, tu was. Du hast jetzt die Möglichkeiten dazu. Und das hat sie sich, glaube ich, zu Herzen genommen und hat sich dann tatsächlich für die Natur eingesetzt, hat sich ein unglaubliches Fachwissen angeeignet, nochmal auch in dieser Zeit. Sie war da wirklich mit den besten Wissenschaftlern in Kontakt, hat an Publikationen mitgewirkt, hat unheimlich viel gewusst über Pflanzen. Das hat uns auch immer als Mitarbeiter der Stiftung beeindruckt, dass sie wirklich ein fundiertes Wissen hatte. Es war nicht nur die Liebe zu Pflanzen oder die Liebe zur Natur, die ist ja immer so leicht formuliert. Da steckte ein ganz tiefes Verständnis dahinter, das sie sich ja selbst erschlossen hat.
Gleich reisen wir zum Reihenhaus der Schmidts nach Hamburg-Langenhorn, zum Feriendomizil am Bramsee und begleiten die Kanzlergattin Loki Schmidt zu ihren ausgedehnten Forschungsreisen. Aber erst hören wir noch eine Musik, die ihre Tochter Susanne Schmidt ausgesucht hat, nämlich aus dem Brandenburgischen Konzert Nummer 1, erster Satz, von Giordino Armonico.
Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Axel Jahn, Geschäftsführer der Lucky-Schmidt-Stiftung. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Axel Jahn, die Schmidts waren sehr gerne zu Hause in ihrem Reihenhaus in Langenhorn, in Hamburg-Langenhorn. Auf dem Sofa nahmen Platz das spanische Königspaar Juan Carlos und Sophia, Gerald Ford, Leonid Brezhnev, Henry Kissinger und Valéry Giscard d'Estaing, um nur einige zu nennen. Saßen Sie da auch schon drauf?
Das ist schön. Es ist übrigens kein Reihenhaus, es ist eine Doppelhaushälfte. Das ist eine Siedlung der neuen Heimat, also relativ schon einfach, aber doch auch gut. Und es ist eine Doppelhaushälfte und es ist auch nicht mehr nur eine Hälfte, sondern sie haben schon vor langer Zeit eigentlich dann auch die zweite Hälfte des Doppelhauses dazugekauft, damit auch der Vater von Helmut Schmidt dort seinen Lebensabend verbringen konnte, die Eltern von Helmut Schmidt.
Also saßen Sie jetzt auf dem Sofa oder nicht?
Ja, ich saß auf dem Sofa.
Und was ist das für ein Gefühl?
Das ist schon irre. Es ist einfach so ein geschichtsträchtiger Ort. Und es ist so viel von diesen beiden in diesen Räumen. Also das sind eben alles voll mit Büchern, persönliche Schmuckstücke, die sie mal gesammelt haben, von ihren Reisen mitgebracht haben, Geschenke. Man kann da eigentlich stundenlang herumgehen und gucken und gucken und gucken. Dazu kommt, dass die beiden ja sehr interessiert an Kunst waren und auch Kunst gesammelt haben, sich immer wieder Kunst gekauft haben, auch einen ganz schönen Geschmack hatten, wie ich finde. Und da hängen eben sehr, sehr eindrucksvolle Bilder an den Wänden, die man sich gern und lange und immer wieder anguckt. Und das ist eben auch so eine bestimmte Epoche. Die haben sie gesammelt. Das war die klassische Moderne und zwar überwiegend aus Norddeutschland oder von norddeutschen Malern. Und das hatte schon was sehr, sehr Eigenes. Und da weht dann manchmal schon noch so ein kleiner Hauch von Geschichte durch dieses Haus, wenn man da so durchwandelt, in die Vitrinen guckt oder eben auf dem Sofa sitzt.
Helmut Schmidt setzte sich dann an manchen Abenden an den Flügel. Seine Frau machte Schnittchen. Das klingt so normal, dass man es kaum glauben mag. Stimmt das denn? Was erzählen sich die Hamburger?
Also die sind im Prinzip kulinarisch wirklich bescheidene Menschen. Da gibt es eben tatsächlich Wurstbrot oder Würstchen mit Kartoffelsalat oder es gibt eben ein Stück Kuchen. Aber es ist sozusagen eigentlich relativ einfach und bescheiden. Und die sind natürlich auch gern mal essen gegangen und so. Aber dann schwärmten sie eben auch besonders von Gerichten wie Lapskaus oder sowas. Das musste eben nicht immer was super Feines und Gutes sein. Die waren auf so eine schöne Art bodenständig. Helmut Schmidt hat sich eh nie besonders viel aus Essen gemacht. Und ich glaube, Loki auch nicht, soweit ich das beurteilen konnte. Zumindest gab es dort eben einfache norddeutsche Küche.
Einmal hatte sich Shihan al-Sadat überraschend zum Mittagessen angekündigt, Ägyptens First Lady. Loki Schmidt überlegte kurz, was zu tun sei. Dann kochte sie Erbsen, Wurzeln und Frikadellen. Das mag jeder, befand sie. Mich würde mal interessieren, ist eigentlich überliefert, ob Frau al-Sadat herzhaft zugegriffen hat?
Also zumindest ist es mir nicht bekannt. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die überhaupt Schweinefleisch ist. Also Frikadellen, das ist ja eigentlich normalerweise mit
Schweinefleisch.
Kann man
auch aus Rind machen.
Kann man auch. Aber die klassische norddeutsche Frikadelle ist eigentlich so eher halb und halb, würde ich sagen.
Also wir wissen das nicht. Wir wissen aber, Loki Schmidt hat was auf den Tisch gebracht.
So wird es gewesen sein.
Kurz entschlossen Erbsen, Wurzeln und Frikadellen. Für Helmut Schmidt war seine Frau enorm wichtig. Wenn er morgens gegen eins nach Hause kam, jetzt noch in Bonn, hat sie ihm etwas zu essen gemacht, dann haben sie eine Partie Schach gespielt oder geredet. Mhm. Das ist ja schon außergewöhnlich.
Ja, das ist außergewöhnlich und sicherlich auch ein echter Liebesdienst, denn wie Loki Schmidt gern gesagt hat, die Tragik ihres gemeinsamen Lebens war, dass Helmut Schmidt eben ein Nachtmensch war und sie eine Frühaufsteherin. Und wenn die dann wirklich bis eins morgens wach bleibt, um ihrem Mann noch Schnittchen zu machen, mit ihm Schach zu spielen, das zeigt eigentlich auch, dass sie in diesen Jahren, als er als Kanzler in Bonn war, sich selbst extrem zurückgenommen hat und im Prinzip ihren Mann unterstützt hat. Und das hat sie nicht aus einer Not heraus getan oder unwillig, sondern es war eine freie Entscheidung. Sie hat sich sozusagen der Rolle ihres Mannes untergeordnet, aber sie hat das aus einer ganz selbstbewussten Haltung getan, weil sie einfach die Notwendigkeit sah, dass dieser Mann, der da wirklich auch eine Menge zu schultern hatte, Unterstützung braucht und hat sich dann zurückgenommen.
Eine ganz tiefe Liebe. Helmut Schmidt hatte mehrere Liebschaften. Seine Frau ist bei ihm geblieben. Hat er ihr das jemals gedankt?
Ich gehe davon aus, also wenn man die Bücher liest, auch gerade die späten Bücher, wo er sich auch immer wieder über seine Frau äußert, auch in Dankbarkeit und Liebe, da merkt man eigentlich, dass er ihr unendlich dankbar war. Er hat extrem gelitten nach ihrem Tod und war da, glaube ich, in wirklich äußerst schlechter Verfassung. Und auch da wird nochmal deutlich, wie wichtig sie für ihn auch gewesen ist und er für sie natürlich auch.
Sie war eine sehr emanzipierte Frau, wir haben da schon drüber gesprochen. Sie nahm sich auch die Freiheit, mit jungen Wissenschaftlern rund um die Welt zu reisen. Sie war in Kenia, Ecuador, Malaysia, Nordborneo, Brasilien, um nur einige zu nennen. Ich habe gelesen, dass sie noch mit 70 ihr Zelt alleine aufgebaut hat. Stimmt das, Axel Jahn?
Wenn es in diesen Exkursionsberichten so steht, dann wird es so gewesen sein. Sie war im Prinzip einfach extrem interessiert an allen Naturzusammenhängen und Naturschutzthemen und biologischen Themen. Und diese Reisen, die sie unternommen hat, hat sie ja oft mit der Max-Planck-Gesellschaft gemacht. Sie hat das auf eigene Kosten gemacht, hat aber tatsächlich auch in den biologischen Forschungsvorhaben mitgewirkt, hat zum Beispiel die Pflanzenwelt verschiedener afrikanischer und auch südamerikanischer Bereiche eigenständig bestimmt und kartiert. Und das ist wirklich anspruchsvoll, wenn Sie in ein Land kommen, wo Sie eigentlich keine einzige Pflanzenart kennen, wo man in der Regel auch nicht besonders gute Bestimmungsliteratur hat, dann so eine floristische Aufnahme zu machen, das ist wirklich anspruchsvoll. Und das hat sie gemacht. Und das mussten die Wissenschaftler nicht aus eigenem Budget bestreiten. Das war einfach ihr Beitrag. Und sie hat dabei eben immer wieder biologische Themen, manchmal waren es auch Naturschutzthemen, wie zum Beispiel das Management von Nationalparks oder Naturschutzgebieten, immer wieder natürlich botanisch, aber auch ornithologische Forschungsvorhaben an Eisvögeln in Afrika, in Kenia hat sie begleitet fachlich. Also sie war da vielfältig interessiert und auch breit aufgestellt und sie hatte eine tolle Auffassungsgabe. Sie war in der Lage, Natur und Landschaft als Ganzes und als historisches Gewachsenes und sich weiterentwickelndes zu denken und zu begreifen. Und das ist eine ganze Menge. Es gibt Leute, die kennen Blumen, es gibt Leute, die kennen Vögel, es gibt Leute, die kennen Insekten oder Erdgeschichte und Kulturgeschichte, Landschaftsnutzungsgeschichte. Aber all das zusammenzubringen, die Landschaft in all ihren Dimensionen bis hin zur kulturellen Dimension, das konnte Loki Schmidt und das war bemerkenswert. Und das ist auch vorbildlich, wenn man Naturschutz machen will, wenn man sinnvolle Naturschutzprojekte veranlassen oder durchführen möchte, dann muss man so ein tiefes Verständnis haben. Sonst gehen die Dinge fehl, wenn man nur die Vögel oder nur die Pflanzen oder Boden im Blick hat. Das funktioniert nicht. Man muss das als Ganzes sehen und man muss eben sehen, wie ist es dazu gekommen, wie es heute so aussieht, welche erdgeschichtlichen Faktoren haben eine Rolle gespielt, was hat die Vegetation beigetragen, die Tiere, was hat der Mensch durch seine Kultur und Nutzung beigetragen.
Bei einem Darmbegleitprogramm eines Staatsbesuches in Mexiko fand sie ein bis dahin unbekanntes Ananasgewächs. Auch das noch.
Ja, eine Bromelie. Also auch das zeigt eigentlich, mit welch wachen Augen sie durch die Welt gelaufen ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann war jetzt zu dem Zeitpunkt, als sie die Pflanze entdeckt hat, noch nicht so klar, dass das wirklich eine unbekannte Art war. Aber sie hat einfach gesehen, da wächst ein Gewächs, das sieht merkwürdig und interessant aus. Das nehme ich jetzt mal mit. Und damals gab es ja auch noch nicht diese internationalen Artenschutzbestimmungen, die es heutzutage ja eigentlich sehr schwierig machen, einfach aus einem Land in ein anderes eine Pflanze mitzunehmen oder ein Tier. Aber damals war das noch möglich und dann hat man tatsächlich festgestellt, diese Art war noch nicht beschrieben worden. Und das ist natürlich eine großartige Geschichte. Und ich darf so sagen, da guckt man schon auch ein bisschen mit Neid. Man würde sich auch freuen, wenn einem so ein Fund mal gelingen würde auf irgendeiner Reise. Aber es zeigt eben, wie genau sie die Sachen wahrgenommen hat. Das war ja keine Exkursion, das war tatsächlich ein Ausflug. Sie hat die Pflanze gesehen und das Richtige getan.
Es gibt einige Pflanzen, die nach ihr benannt sind und auch eine Skorpionart vom Amazonas trägt ihren Namen. Das ist schon ziemlich viel Ehre für eine Botanikerin, oder?
Ja, sie hat ja dann auch noch viele weitere Ehren bekommen, Ehrendoktortitel, Ehrenprofessur und so weiter und so fort und diverse Auszeichnungen und Medaillen. Aber gerade auch diese Benennung nach ihr, das haben ja im Prinzip überwiegend Wissenschaftler gemacht, die mit ihr unterwegs gewesen sind, die im Feld mit ihr gearbeitet haben und die sie auch einfach ganz praktisch erlebt haben, als jemand, der nicht nur als Frau Bundeskanzler da irgendwie mitfährt, sondern wenn es darum geht, Insekten aufzusammeln und einzufangen und zu bestimmen und Zeichnungen anzufertigen oder auch einfach mal Proben auszuwerten und abzufüllen, die dann zu Hause ausgewertet werden sollten, dann einfach praktisch mit Hand angelegt hat. Und das hat ihr, glaube ich, eine hohe Wertschätzung eingebracht und dann eben auch ihr wacher Sinn, ihr Verständnis für das, was da vor sich ging, sodass das im Prinzip auch alles Erbezeugungen sind von Menschen, von Wissenschaftlern, die sie erlebt haben und die sie beeindruckt hat.
Das war jetzt ganz weit weg in aller Welt. Die Deutschen haben bestimmt noch in Erinnerung, dass Schmidts ihren Urlaub stets sehr nah verbracht haben, nämlich am Bramsee. Dort haben sie sich 1958 schon für 7.000 Mark eine Bretterbude gekauft mit Grundstück. Später kam dann noch ein Kornfeld dazu, das sie verwildern ließen. Wie schaut es dort heute aus, Axel Jahn?
Also es gibt dieses Haus noch. Das ist allerdings inzwischen verkauft worden und hat jetzt einen anderen privaten Eigentümer gefunden. Aber was viel interessanter ist, es gibt auch noch dieses Grundstück, dieses Kornfeld, von dem Sie sprechen. Das war tatsächlich ein Roggenacker, der irgendwann schon in den 70er Jahren brach gefallen ist und sich dann so in Richtung einer bunten Wiese entwickelte, den die Schmidts dann 10 Jahre später gekauft haben. Und da haben sie etwas gemacht, was auch wieder zeigt eigentlich, dass sie in gewisser Weise ihrer Zeit sehr voraus waren. Und zwar haben sie dieses Stückchen Land einfach mal sich selbst überlassen. Haben einfach gesagt, wir machen hier mal ein Experiment. Wir wollen hier mal beobachten, wie sich eine, wie hat sie gesagt, eine holsteinische Moränenlandschaft entwickelt, wenn der Mensch nicht eingreift, was aus diesem Stückchen Erde dann wird. Und dann hat sie das über die Jahrzehnte, sie durfte das dann ja noch immerhin insgesamt ab Mitte der 70er Jahre bis 2010 beobachten, 35 Jahre lang beobachtet und dokumentiert. Und man sah eben tatsächlich, wie sich am Anfang Gräser und Blumen ausgebreitet haben, wie dann die allerersten Büsche einwanderten und dann auch Bäume hinzukamen. Und inzwischen ist dort ein Wald gewachsen. Wir sprechen immer, etwas ironisch natürlich, von Lokis Urwald, weil das im Grunde genommen ein Wald ist, den kein Mensch gepflanzt hat, sondern wo der Wind, der Eichelheer oder andere die Samen dahin getragen haben und dann im Prinzip die Natur selbst entscheiden durfte, was da wachsen will und was da wachsen darf und kein Mensch da sich hineingemischt hat. Und das ist heute im Naturschutz eigentlich so ein bisschen so ein Trend. Man sagt, wir brauchen in Deutschland auch Wildnisgebiete, also Gebiete, in denen der Mensch nicht eingreift, wo keine Forstwirtschaft stattfindet und die Menschen Gebiete, die sich einfach selbst überlassen werden, damit die Natur sich selbst regulieren kann. Denn die Natur ist ja sehr gut in der Lage, sich selbst zu regulieren. Eine der ersten Flächen, wo sowas experimentell durchgeführt wurde in Deutschland, war diese Fläche am Bramsee. Und das war ausgesprochen fortschrittlich, modern und klug. Und das zeigt auch eigentlich auch hier wieder eine gewisse Haltung, die eben besagt, dass man nicht alles ständig steuern und beeinflussen muss, sondern dass man als Mensch ganz viel lernen kann, indem man sich zurücknimmt und die Naturprozesse beobachtet und studiert. Und das war ja eigentlich auch wieder das große Lebensthema von Loki Schmidt.
Am 3. März wäre Loki Schmidt 100 Jahre alt geworden. Wir erinnern heute an diese großartige Frau. Danke, Axel Jahn, Geschäftsführer der Loki Schmidt Stiftung in Hamburg, dass Sie uns so tiefe Einblicke gewährt haben in das Leben und Wirken dieser Frau. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ein Musikstück haben wir noch, das Susanne Schmidt ausgesucht hat für diese Erinnerungssendung an ihre Mutter, nämlich das brandenburgische Konzert Nummer 4 G-Dur Presto, präsentiert von Giordino Armonico. Danke Ihnen allen, sagt Andrea Seger.